Hallo ihr Lieben und willkommen im neuen Jahr. Die Formel 1 Saison 2026 steht endlich vor der Tür und damit erwarten uns spannende neue Änderungen, auf die wir uns als Fans extrem freuen können. Neue Autos, neue Motoren und das Überholen funktioniert anders und mit Audi und mit Cadillac sind dann auch noch zwei neue Teams am Start, auf die wir uns freuen. Das ist aber noch lange nicht alles und genau deshalb starten wir in das neue Jahr mit 11 Dingen, die Formel 1 Fans 2026 das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen sollten. Ja, lasst uns reinstarten. Ihr seid beim Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Wir möchten in diesem Jahr die 5000 Abo-Marke gerne knacken. Helft gerne mit und damit starten wir rein.
Ja, wir starten rein mit einem Thema, da spricht man nicht so gern drüber, aber es ist wichtig und es kann in diesem Jahr absolut entscheidend sein. Das Thema lautet Zuverlässigkeit. Ich freue mich persönlich drauf, dass wir wahrscheinlich wieder einige Defekte mehr sehen werden. Das ist... Ja. Eine gute Geschichte, das bringt immer ein bisschen Würze rein, ein bisschen Spannung und das haben wir eigentlich in den letzten Jahren wirklich vermisst. Im ersten Jahr eines großen Regelumbruchs, und das haben wir jetzt wirklich vor uns, gibt es traditionell zwei Arten von Teams. Die einen entwickeln absolut am Limit und gucken, wo man die meiste Performance rausholen kann. Die anderen gehen ein bisschen vorsichtiger zu Werke und schauen, dass sie vor allem auf Zuverlässigkeit setzen und da abstauben, wo die Teams, die vielleicht ein bisschen extremer entwickelt haben, dann federn lassen. Spannend, ja, und 2026 und da sind wir jetzt, ist das Risiko dann nochmals größer, weil gleich mehrere Baustellen zusammenkommen. Die Teams mussten ihre Motoren komplett neu bauen. Dazu übrigens in Zukunft mehr. Wir werden eine kleine Reihe starten an Specials zu allen Regeländerungen. Da sprechen wir dann über die Motoren. Also, wie gesagt, Abo dalassen lohnt sich, nicht vergessen. Zusätzlich zu den Motoren kommen auch noch komplett neue Aerodynamikvorschriften dieses Jahr dazu und einige Sachen, ja, funktionieren dann auch wirklich massiv anders als bisher. Thema Überholen, Thema Energiemanagement, all sowas, da wird es drauf ankommen. Gerade am Anfang des Jahres ist es dann völlig realistisch, dass das ein oder andere Auto 2/3 Zehntel langsamer ist als eben andere, aber am Ende trotzdem mehr Punkte holt in den Rennen, weil es einfach jedes Wochenende sauber durchfährt, dann eben ein bisschen Performance zulasten von mehr Zuverlässigkeit im Auto hat und das kann am Ende der WM ja entscheidend sein. Ihr habt es ja noch in bester Erinnerung, 2 Punkte war die Differenz zwischen Lando Norris, zwischen Max Verstappen am Ende des letzten Jahres. Wo man die 2 Punkte holt und wie, schauen wir mal.
Ja, und das gilt natürlich für Teams, besonders die bei den neuen Komponenten sehr aggressiv zu Werke gehen. Also Stichwort vielleicht minimal mögliche Kühlung, maximal enge Packaging-Lösungen, also dass man praktisch sehr, sehr viel Komponenten so eng wie möglich zusammenbaut, um da einfach Vorteile rauszuholen. Kann sich natürlich negativ auswirken auf die Zuverlässigkeit. Super leichte Teile, die am Simulator perfekt aussehen, aber im Verkehr, in der Hitze, ne, wenn man hinter anderen hinterherfährt, mit Vibrationen und so weiter und so fort, real dann plötzlich nicht mehr so funktionieren. Und dann ist natürlich der Faktor Lernkurve noch da. Manche Teams werden die ersten 4 oder 5 Rennen circa eher wie so ein bisschen eine Testphase nutzen und lieber solide Punkte einsammeln, statt direkt alles auf eine Karte zu setzen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen unsexy, ist es wahrscheinlich auch, ist aber im ersten Regeljahr, und wir sind jetzt in einer komplett neuen Regelära drinnen dann, oftmals der Weg, der dann am Ende der Saison vielleicht dann wirklich der erfolgversprechendere ist. Wenn wir also am Anfang jetzt in den ersten Rennen viele Defekte sehen, dann wäre das nicht unbedingt eine Peinlichkeit für die Teams, sondern das ist fast schon logisch. Ja, man probiert einfach neue Sachen. 2026 ist eben jetzt ein Jahr, in dem die Zuverlässigkeit wie eine Performance-Komponente selbst dann auch wirken kann. Ende des Regelzyklus jetzt 2025 war ja viel, viel Zuverlässigkeit auch da. Und in den Teams, die clever priorisieren, die könnten dann plötzlich weit über ihrem eigentlichen Speed-Level finishen, wenn sie eben konstant Punkte holen. Das ist sicherlich auch eine wichtige Komponente und die könnte zusätzlich für Spannung im WM-Kampf sorgen.
So ist es. Aber das ist nicht das einzige Thema. Es gibt natürlich weitere Dinge, auf die wir uns freuen. Punkt 2, aktive Aerodynamik und ein komplett neues Regelwerk. Oh ja. Action-Überholmanöver, das sind die Stichworte. Wie läuft das ab? Was funktioniert da? Was ist neu? Das ist jetzt der spaßigere Teil, zu dem wir kommen. Wie gesagt, Zuverlässigkeit ist kein sexy Thema, aber ja, theoretisch sollten die neuen Aerodynamik-Regeln auf jeden Fall eine Menge Spaß machen. Das Racing sollte besser werden und vor allem mehr über den Fahrer laufen. Ja, die Fahrerkomponente wird wieder wichtiger tatsächlich. Warum, erklären wir natürlich. Timing, Energiemanagement, wie gesagt, ich habe das auch schon gerade erwähnt, das werden all diese Faktoren sein und die neue Aerodynamik spielt da eine Rolle. Keiner wird mehr auf diesen DRS-Moment warten, ob er dann kommt oder nicht. Wir hatten es ja gerade im letzten Jahr ganz oft, dass das Geschwindigkeitsdelta trotz offenem DRS nie groß genug war. Wir hatten DRS-Trains, die ewig lang waren. Das waren ja alles so Auswüchse des Reglements des letzten. Die waren nicht optimal. Ganz kleiner Disclaimer, wie gesagt, wie die neuen Motoren, die Aero funktionieren, erklären wir demnächst in unserer dreiteiligen kleinen Serie zu den neuen Regeln. Deswegen hier sehr kompakt. Also, DRS ist Geschichte, das habt ihr mitbekommen. Stattdessen bekommen wir ein System aus aktiver Aerodynamik und unterschiedlichen Modi beim Energiemanagement. Ja? Wie man da mit der Elektropower zu Rande kommt, da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze und die helfen beim Überholen. Ja? Overtake Mode, Boost, das sind zwei dieser Energiemodi. All das im Zusammenspiel funktioniert natürlich ein bisschen komplizierter, aber eröffnet auch neue Möglichkeiten. Komplizierter als das alte DRS auf jeden Fall. Und es sind einfach mehr Werkzeuge, die die Piloten da zur Hand haben, um sich eben zu verteidigen, um zu attackieren und auch über ein Rennen hinaus, über ein Rennen hinweg, ja, wie man da mit Sprit, Energie haushält. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und das Ganze, die ganzen Werkzeuge, die die Piloten da haben, könnten sich auf zwei unterschiedliche Arten oder gegensätzliche Arten sogar auswirken. Im besten Fall haben wir mehr Varianz drin, ja, unterschiedlichere Strategien beim Attackieren, beim Verteidigen, mehr Entscheidungen, aber auch mehr Fehler. Ja. Es gibt natürlich mehr Dinge, die die Piloten auch falsch machen können. Dadurch dann ja, mehr echte Zweikämpfe, weil wirklich nicht jeder Angriff gleich abläuft. Das war ja früher oder in jüngerer Vergangenheit immer identisch. Ja. Bis auf eine Sekunde rankommen, ja. DRS oder auch nicht, das war's dann schon meistens, ja. Strategie hat selten geklappt, höchstens wenn mal beim Boxenstopp irgendwie Fehler drin waren. Naja, so war der Best Case. Im Worst Case ist es aber so, dass die Piloten dann natürlich so optimiert in die Saison gehen, in die Rennen gehen, so gut vorbereitet, dass dann alle mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Knöpfe drücken und dann die gleichen Vor- und Nachteile eben haben. Das hat der Alonso so ein bisschen befürchtet, aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Ich glaube, da kommen dann eben solche Piloten wie Alonso und andere zum Tragen, die ja ein bisschen um die Ecke denken, ein bisschen out of the box denken und die neuen zusätzlichen Werkzeuge dann ja spannender einsetzen können. Bin gespannt.
Ja, und da kommt natürlich noch ein bisschen eine weitere Komponente dazu. Also einerseits natürlich, wie gut funktioniert das dann in Realbedingungen im Windschatten und wie transparent sind, aber auch die Regeln für die Zuschauer. Mhm. Denn wenn wir jetzt dann als Zuschauer auch verstehen und sehen können, okay, wann nutzt jemand den Boost, ja, wann lädt er die Batterie wieder auf, wann rechargt er, wann ist er im Low-Drag-Setup auf der Geraden, wo er dann sozusagen Flügel aufmacht oder flach stellt, dass er da mehr Höchstgeschwindigkeit erzielen kann. Alles kann sehr, 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 sehr spannend werden, aber wenn man das nicht nachvollzieht, ziehen kann, dann wirkt so ein bisschen in Anführungsstrichen wie Zauberei und dann ist man so ein bisschen dann aufgeschmissen und kann das dann nicht mehr so schön verfolgen wie bisher. Ich glaube, die kriegen das aber wirklich gut hin. Das sei aber nur mal gesagt, also da kann es gut sein, dass in den ersten Rennen noch so ein bisschen da der Takt gefunden werden muss. Wir würden jetzt einfach mal einschätzen, es wird ein bisschen Chaos am Anfang geben, weil alle Teams, alle Fahrer sich da ein bisschen drauf einstimmen müssen, auch wenn sie es sicherlich schon 100.000 Mal im Simulator geübt haben. Aber ich glaube, es wird was bringen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr euch drauf freut oder ob ihr jetzt schon mit Grauen auf diese neue Regel-Ära blickt. Würde uns sehr interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Was wir definitiv erwarten, da kommen wir zu Punkt 3 und da freuen wir uns mega drauf. Kräfteverhältnisse, ja. Potenziell könnte es eine ganz durcheinander gewirbelte Hackordnung geben in der Formel 1. Das ist die große Frage. Wer trifft mit der Entwicklung, mit der Fahrzeugentwicklung komplett ins Schwarze und wer trifft es dann sofort auf Anhieb, ja? Im ersten Jahr ist die Hackordnung oft weniger durch die besten Fahrer bestimmt, sondern eher eben über Faktoren wie: Wer die beste Korrelation zwischen Windkanal, den CFD-Werkzeugen, Simulator und dann wirklich der Realität auf der Strecke? Welche Prozesse oder bei welchem Team greifen die Prozesse dann optimal Hand in Hand, um Probleme schnell zu identifizieren und auch sofort durch Upgrades dann auszumerzen? Und wer kann ein Konzept bauen oder wer hat ein Konzept in der Schublade, das nicht nur im Qualifying auf eine schnelle Runde funktioniert, sondern eben auch im Verkehr, auch mit Dirty Air und so weiter? Das werden sehr wichtige Faktoren sein, die auf jeden Fall zumindest initial dann die Hackordnung bestimmen, wie auch immer sie dann aussieht.
Ja, und weil 2026, wie ihr jetzt schon zur Genüge überall gehört habt, nicht nur die Aerodynamik, sondern eben auch die Power Unit, also Motor und so weiter und so fort, neu ist und neu funktioniert, kann es gut sein, dass das Feld sich wirklich ungewöhnlich mischt. Wir würden uns jetzt ehrlich gesagt nicht wundern, wenn da ein oder zwei Teams plötzlich überperformen am Anfang und sich das Ganze ab Saison Mitte dann wieder in eine andere Richtung entwickelt oder vielleicht sogar schon früher. Also da wird viel davon abhängen, wer wie schnell reagiert und wie gut lernt. Und das Schöne ist, ein Team, das jetzt in den letzten Jahren vielleicht daneben gelegen ist, also Stichwort zum Beispiel Mercedes oder Ferrari, hat ja auch nicht so gut ausgeschaut, oder auch Alpine, die können plötzlich wieder vorne reinrutschen, weil die Karten einfach neu gemischt werden und weil einfach die alten Stärken wieder zählen und alte Schwächen weniger relevant werden. Also dazu kommen dann noch einige Teams, die sich komplett neu ordnen müssen. Stichwort Red Bull, ne? Also auf der Seite des Personals und auch Richtung Motor, aber da kommen wir auch noch dazu. Und dann wären wir aber auch schon beim ersten dieser Kandidaten, und das ist nicht Red Bull, sondern es ist Martin Delph plus Alonso. Oh, ja. Das wird sehr, sehr spannend, plus Newey.
So ist es, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Wir werden die Performance von Aston Martin, von Fernando Alonso und Adrian Newey und allen, die da beteiligt sind, sehr genau im Auge haben. Das ist nämlich in diesem Jahr eines dieser Teams, wo man sich fragt, ja, was wäre, wenn? Sie gehen mit einem Auto in den Regelzyklus, das jetzt erstmals so wirklich von Adrian Newey beeinflusst ist, vermutlich sogar zu weiten Strecken von ihm ja entworfen, gezeichnet und konzipiert. Aber Adrian Newey übernimmt dann auch noch wirklich eine zentrale Führungsrolle zum ersten Mal in seiner Karriere. Er fungiert dann als Teamchef der Mannschaft, ja, und wird da auch viele Entscheidungen treffen dürfen, die da ein Teamchef eben so trifft. Ja. Viel an der Strecke, viel im Rennbetrieb selber dann, operativ einfach, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist natürlich eine Chance für Aston Martin, dass sie ein schnelles Auto haben und eine komplette Philosophie, die dann von Anfang an zusammenpasst, ja. Wir dürfen nicht vergessen, die Partner Aramco, was Mineralöl, Sprit und so weiter, Schmierstoffe angeht. Wir haben Honda dabei, die sehr, sehr motiviert sein werden, jetzt auch nach den Erfolgen mit Red Bull dann noch mit einer neuen Mannschaft optimal zusammenzuarbeiten. Aston Martin hat die neueste, größte, vermutlich beste Fabrik und die ganze Infrastruktur im Haus. Das sind alles Faktoren, die spielen da mit rein. Und wenn das alles zusammenkommt, wenn Adrian Newey da ein leckeres Süppchen daraus zimmern kann, dann, meine Güte, zieht euch bitte warm an, Freunde. Ja. Das wird sehr spannend. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, es gibt da noch einen Fernando Alonso. Sein Traum von einem dritten Titel ist natürlich romantisch, maximal romantisch sogar. Aber 2026 könnte genauso eine Saison sein, wo ja solche Träume dann Wirklichkeit werden könnten, ja, wenn das Team konzeptionell ins Schwarze trifft, von Haus aus schon mal, ja, wenn die Zuverlässigkeit stimmt, wenn das Team operativ dann auch sehr gut agiert, Stichwort Boxenstopp, Strategie und so weiter, dann kann man davon ausgehen, dass Fernando Alonso top motiviert sein wird und natürlich alles geben wird. Er hat alle Tricks am Start, er ist immer noch schnell, sofern er sich im Qualifying dann einigermaßen vorne platziert und ein Auto hat, das im Rennen gut geht, wird er keinen einzigen Punkt liegen lassen, ja, der wird alles tun. Man braucht nicht das beste Auto ever mit einem Fernando Alonso im Cockpit, aber man braucht ein Paket, mit dem er zumindest regelmäßig vorne angreifen kann. Dann hätte er sogar eine Titelchance und das wäre der Hammer, Freunde. Ich freue mich drauf.
Das wäre richtig, richtig cool. Ich glaube, 23 war es, als wir das am Anfang der Saison auch gut bewundern konnten. Ja, und jetzt ist die Frage natürlich, reicht es eben, einen Anführungsstrichen Newey allein zu haben? Natürlich nicht. Also auch er braucht natürlich das passende Team um sich rum. Die Prozesse müssen ineinander greifen. Und Fehlerkorrekturen, auch Aston Martin wird wahrscheinlich, gehe jetzt mal davon aus, den ein oder anderen Fehlgriff in Design haben, auch wenn es vielleicht als Gesamtpaket am besten funktioniert. Und dann muss man eben schauen, wie schnell man da iteriert, wie schnell man da halt Fehler behebt und sich weiterentwickelt. Dann kann Aston Martin 2026 vielleicht wirklich das Team sein, wo man sagt, endlich ist der Sprung geschafft, oder ist es eine weitere, gute Ideen gehabt, aber läuft noch nicht rund Saison, und das wäre dann aber schon langsam alarmierend, weil die stecken enorm viel Geld rein und aber insgesamt, man kann sagen, sie treffen die richtigen Entscheidungen. Es wird sehr, sehr spannend, und was auch spannend wird, Dave, Madrid kommt als neue Strecke. Das ist die einzige neue Strecke im Kalender jetzt 2026. Wir haben ja in den letzten Jahren wirklich einige bekommen und es werden noch einige dazukommen. Und da fragen wir uns zwei Dinge und ihr bestimmt auch. Also erstens, ist es wirklich ein, jetzt mal sehr überspitzt gesagt, ne, ist es wirklich ein Racing-Event oder ist es mehr ein Show-Event? Die neuen Strecken sind ja oftmals Stadtkurse. Viele bemängeln, dass dann die Show, vor allem bei den US-Rennen, die neu dazugekommen sind, mehr im Fokus steht als das Racing selber. Ich bin da immer der Meinung, naja, komm, schaut euch das so warum nicht an, schaut euch das Rennen an und dann sieht schon viel besser aus. Zumindest Las Vegas ist da ein gutes Beispiel, das in den ersten zwei Saisons super funktioniert hat. Und die zweite Frage ist natürlich, wie passt es zu den 2026er Autos? Ist es vielleicht ein bisschen blöd formuliert, aber ihr müsst ja auch wissen, ne, das ganze Ding ist ja natürlich auch für die Streckenbauer Neuland sozusagen. Und auch da wird man sehen, ne, ob man mit den bisherigen Learnings, man weiß ja, wie man eine Formel-1-Strecke designen muss, ja, aber ob das dann 2026 moving forward sozusagen dann auch noch so gut funktioniert. Das Layout rund um das sogenannte IFEMA-Gelände, wo die Madrid-Strecke dann liegen wird, die wird so ein bisschen wie ein Hybrid. Also du hast teils dieses Stadtkurs-Feeling, teils eher permanente Abschnitte und das kann schon richtig cool sein, wenn es gut umgesetzt ist. Es gibt da viele Rhythmuswechsel, es gibt, ich will es mal Mutzonen nennen, ja, es gibt Raum, Fehler zu machen. Also man kann da auch, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Draufgänger ist wie Verstappen oder halt so ein Fuchs wie Alonso, ja, da kann man schon was rausholen, ja. Und auf dem Papier sind es gute Zutaten, aber Dave, es gibt natürlich auch einige Fragezeichen.
Ja, die gibt es definitiv. Wir haben eine Steilkurve, das darfst du nicht vergessen. Mhm. Ganz ähnlich wie in Sandford. Das wird lustig. Aber ja, es gibt auch natürlich Punkte, die man bedenken muss. Die neuen Autos, man weiß generell nicht, wie die auf Strecken funktionieren. Ja, ob alte oder neue Strecken, wie auch immer. Da muss man dann schauen, wie sich das entwickelt mit dem Energiemanagement, mit diesen neuen Aerodynamik-Modi. Ja, wir haben dann eine komplett neue Logik, was den Abtrieb auf Geraden und auf in Kurven angeht. Wie funktioniert das auf so einer neuen Strecke? Das weiß noch niemand. Das ist alles natürlich so ein bisschen in den Nebel rein interpretiert. Ja, wir werden sehen müssen, ob das Rennen in Madrid dann auf Anhieb ein Hit wird oder ob wir uns dann ja, ein bisschen Fragezeichen stellen müssen, ob das so eine gute Idee war. Fans sind skeptisch grundsätzlich. Ich muss zugeben, ich tatsächlich auch. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dem Konzept. Das Einzige, was mir gut daran gefällt, das steht ja natürlich dann auch im Barcelona fällt weg. Das war ja in den letzten Jahren, so schön die Stadt ist, aber leider. Die Rennen waren ja wirklich sehr, sehr überschaubar. Spannend, die Teams, die Fahrer kennen die Strecke in Barcelona natürlich wie ihre Westentasche. Dementsprechend gibt es da wenig Überraschungen und meist eine Prozession. Ja. Aber gut, schauen wir mal, was Madrid dann bringt. Es ist ein Stadtkurs. In Las Vegas waren wir auch skeptisch, dann hat das Rennen aber wirklich geliefert. Zumindest die ersten zwei Grand Prix waren ziemlich gut, ja. Nicht sogar fantastisch, muss man schon wirklich zugeben. Und ob es jetzt ein neues Spektakel wird in Madrid oder einfach gutes Racing, mal gucken. Experten sind sich nicht so ganz einig. Experten erwarten natürlich ganz rational, es wird ein großer Lernprozess, ja, für alle Beteiligten, Teams, Fahrer, aber natürlich auch dann alle Leute, die Strecke da gebaut haben, die Strecke betreiben. Und ja, die Veranstalter natürlich selbst, die werden auch gucken müssen, funktioniert das Event, was wir da auf die Beine stellen oder eben nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir sind natürlich optimistisch. Jeder hat eine Chance verdient auf jeden Fall. Wir waren auch bei Las Vegas skeptisch und wurden, wie gesagt, bisher relativ positiv überrascht. Ich hoffe auf Ähnliches in Madrid.
Tja, und dann sind wir bei Punkt Nummer 6 und da sind wir jetzt gelandet bei den neuen Teams und zwar Audi und Cadillac. Das sind natürlich zwei neue Namen im Feld, ja, auch wenn Audi nicht ganz so neu ist. Die haben sich ja jetzt rangerobbt und sauber Stück für Stück übernommen und sind dementsprechend auch zwei komplett unterschiedliche.
Sie haben sich übernommen, sehr schön, hoffen wir nicht.
Nee, sie haben sauber Stück für Stück übernommen, habe ich gesagt, nicht sehr sich gut. Übernommen, aber okay. Könnte sein, okay, ja, könnte okay. Natürlich auch sein, dass sie sich übernommen haben mit dem Projekt Formel 1. Grundsätzlich kann man sagen, es sind trotzdem zwei unterschiedliche Ausgangslagen bei Audi und bei Cadillac. Bei Audi ist es so, sie steigen als Werksteam ein, direkt, also mit langfristigem Plan, eigener Power Unit, also eigenen Motor, das ist bei Cadillac noch nicht der Fall, in Zukunft kommen in ein paar Jahren. Eigene Struktur, das ist auch ambitioniert. Sie haben ja da jetzt auch verschiedene Standorte aufgemacht. Aber es ist natürlich auch brutal schwer. Ne? Audi muss nicht nur ein F1-Team betreiben, sondern es muss auch gleichzeitig zum F1-Team werden. Sie haben mit Sauber natürlich ein schon recht gut funktionierendes Fundament übernommen, aber Prozesse, Kultur, Personal, Entwicklungstempo, alles muss weiter professionalisiert werden, denn man will ja nicht auf dem Status Sauber praktisch sich ausruhen und dann einen neuen Namen draufklatschen, dann hätte man sich das sparen können. So erfolgreich war es aber nicht, aber man hat es ja gekauft, um ja einfach so einen Kickstart zu haben, ne? Kick-Sauber-Start, ja. Okay. Der Prozess läuft eben schon seit einigen Jahren dementsprechend. Wisst ihr ja Bescheid, wenn ihr jetzt ein bisschen länger da seid. Stück für Stück hat man da die Anteile erhöht und Audi hat auch sehr viel Erfahrung in unterschiedlichsten Rennklassen und war dort eigentlich auch immer sehr erfolgreich. Viele WM-Titel haben sie im Gepäck. Ja, also Rallye zum Beispiel, Hypercars.
Genau,
ja, genau. Also der Plan, den man ja offiziell ausgegeben hat, 2030 um Titel in der Formel 1 zu fahren, der kann also durchaus klappen. 2026 könnten auch schon regelmäßig Punkte eingefahren werden. Wir erinnern uns ja, Sauber hat es ja richtig gut hinbekommen eigentlich 2025 für ihre Verhältnisse. Da hat man ja auch gedacht, so okay, wenn die überhaupt Punkte sammeln, dann können sie froh sein, haben einen richtigen Sprung gemacht. Also das war sehr, sehr schön. Vielleicht ein viel Glück, springen sogar schon Podien raus. Die Sache ist ja, dass es ein neues Regelwerk ist. Es gibt auch gewisse Vorteile, die man als neues Team hat. Da kriegt man ein bisschen mehr Entwicklungsspielraum als jetzt etablierte. Einfach weil man noch nicht so viel Erfahrung hat, könnte vielleicht dann auch sich am Ende als so kleiner Vorteil rausstellen. Und man hat natürlich auch viel Aufbauarbeit geleistet. Und dann dementsprechend bin ich auch sehr gespannt. Aber bei Cadillac Dave, da sieht die ganze Sache nochmal nicht grundlegend anders aus, aber schon eine ganze Ecke anders.
Ja, doch, kann man schon sagen. Also Cadillac ist natürlich eine sehr komplizierten, schwierigen Situationen. Sie kommt zwar mit viel Selbstbewusstsein, aber die Realität macht auch da keinen Halt. Ne? Das ist ein nagelneues, frisches Projekt im härtesten Rennsportumfeld der Welt. Da darf man sich keinen Illusionen hingeben. Ja, das kann richtig wehtun am Anfang, nicht nur wegen dem, wahrscheinlich, davon gehen wir jetzt erstmal aus, fehlenden Speed, sondern auch, weil dann Kleinigkeiten Punkte kosten. Boxenstopps, operative Fehler, ne? Trifft man das Setup-Fenster, wie geht man mit den Reifen um? Also die Lernkurve bei Cadillac ist enorm, ja. Und noch dazu kommt natürlich, dass das Team im Aufbau ist, ja. Die haben noch weniger Mitarbeiter als die meisten anderen Mannschaften und 2026 wird daher definitiv ein Lehrjahr werden. Viele Daten muss man da sammeln und ab 27 dann langsam nach oben klettern. Das muss das Ziel sein. Aber sie haben natürlich mindestens zwei Asse im Ärmel. Bottas und Perez heißen die nämlich. Das sind die richtigen Piloten da, ja. Die haben eine ganze Menge Erfahrung aus Top-Teams. Die wissen, was es braucht und die wissen genau, wie diese Top-Teams eben operieren. Wirklich bis ins kleinste Detail dann. Das ist eine ganze Menge Erfahrung. Das ist für uns Fans natürlich auch cool, dass wir zwei so, ja, schon charismatische und sympathische Piloten wieder am Grid haben. Mag nicht jeder, aber ich finde, Perez und Bottas sind definitiv eine Bereicherung, ja. Beide haben viel Charisma, das ist auch immer angenehm. Nicht so wie der ein oder andere Retortenpilot, den wir auch nochmal wieder gesehen haben in der Formel 1. Also gerade Bottas, ne, der macht ja die wildesten Sachen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass beide wieder zurück sind und natürlich gönnen wir es den beiden, wenn Cadillac vielleicht die ein oder andere Überraschung parat hält. Schauen wir mal.
Ja, und die Überraschung, die sind auch aufgetreten bei First We Feast, bei Hot Ones. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein YouTube-Kanal. Gebt einfach mal Perez, Bottas und Hot Wings ein oder Chicken Wings und dann findet ihr das bestimmt. Da treten die in so einer kleinen Challenge gegeneinander an. Und Spoiler, ausgerechnet der Mexikaner hat verloren. Der war nicht so feuerfest, sagen wir mal, was das angeht. Okay, also die größten Challenges für die beiden Teams sind eigentlich die gleichen trotzdem, auch wenn die Ausgangslagen unterschiedlich aussehen. 2026 ist eben nicht einfach ein normales Rookie-Jahr für sie als Teams sozusagen, sondern es ist auch ein Jahr, in dem die etablierten Top-Teams rebooten müssen und dann musst du nicht nur deine eigenen Probleme lösen, sondern auch die neuen Regeln verstehen, aber es ist natürlich auch eine Chance, wie auch bei dem ein oder anderen unerfahreneren Fahrer, denn alle müssen sich neu einstellen, das kann auch ein Vorteil sein und diesen vermeintlichen Nachteil als Frischling da reinzukommen, deutlich verkleinern, aber da müssen wir einfach mal drauf warten und das ist aber wirklich ein Grund, ein ganz gewichtiger Grund, warum das hier einer unserer 11 Gründe ist, warum wir uns einfach so sehr auf 2026 freuen. Und damit, Dave, wären wir beim Red Bull Reboot, haben wir es jetzt mal genannt, eigener Motor, das war bisher nicht der Fall, bisher war Honda drin, jetzt ist ein Red Bull Powertrain zusammen mit Ford, es gab viele Abgänge und es gibt jetzt einen neuen Kurs durch die neue Spitze sozusagen, also spannende Geschichte auch da.
Auf jeden Fall. Punkt 7, warum wir uns ungemein auf die Saison 26 freuen, ist die Frage, bleibt Red Bull noch ein Top-Team? Ja? Momentan kann man schon sagen, sie sind's, aber bleibt es auch so? Wir werden sehen, die Saison wird's zeigen. Ja, Red Bull ist eben 2026 wirklich eines der spannendsten Fragezeichen, weil sie gleich viele Fragezeichen auf unterschiedlichen Ebenen haben. Du hast es gerade angedeutet. Erstens die Power Unit. Honda ist nicht mehr an Bord, ja, sondern Red Bull Powertrain selbst. Die Honda-Motoren wurden ja schon entsprechend gebrandet in den letzten Jahren als RBPT. Das steht für Red Bull Powertrains. Mittlerweile ist es aber so, dass Honda jetzt komplett draußen ist. Sie gehen zu Aston Martin und Red Bull hat jetzt eigene Motoren entwickelt in Zusammenarbeit mit Ford, ja, dem Giganten. hochprofessionell natürlich, starker Partner, aber es ist trotzdem ein riesiger Schritt, wenn man plötzlich alles alleine machen muss, so ein komplettes Aggregat alleine verantwortet. Früher haben sie sich ja darauf konzentriert, ein gutes Chassis zu bauen, die Integration von Kundenmotoren möglichst optimal und reibungslos zu gestalten. Jetzt haben sie das alles selber in der Hand von vornherein. Das bietet mehr Chancen, bietet aber natürlich auch mehr Risiken. Ja. Ford kann man außerdem wirklich schwer einschätzen. Mhm. Die wollten ja anfangs nur so ein bisschen einsteigen mit ein bisschen PR. Dann haben sie aber ihr Engagement deutlich hochgefahren. Sie haben dann irgendwann über den Schritt, wir wollen uns da in die Elektro-Geschichte ordentlich mit einbringen, gegangen, also sind da drüber gegangen über diesen Status, und jetzt mittlerweile sehen sie sich, glaube ich, als gleichwertiger Partner von Red Bull und wollen da richtig was zeigen, ne, dass sie auch technische Kompetenz haben. In so einer Arena wie der Formel 1 kann man das natürlich sehr gut unter Beweis stellen, man kann aber auch ordentlich auf die Nase fallen. Mhm. Ein Flop-Aggregat wäre ebenfalls denkbar natürlich, ja, aber ich sehe es, glaube ich, nicht. Ja, sie haben viele fähige Leute abgeworben, auch von anderen Motorenherstellern, von Honda, von Mercedes, von Ferrari, glaube ich, auch. Und dementsprechend wird es darauf ankommen, dieses ganze Know-how ordentlich zusammenzubringen. Die Anlagen, die sie da haben, ne, die sind ja nagelneu. Also Red Bull Powertrains hat da ordentlich aufgerüstet. Die haben da eine komplett neue Infrastruktur hingestellt. Also das sollte State of the Art sein, auf jeden Fall. Dementsprechend sind wir sehr gespannt, was da geht, was passiert. Und angeblich, das wird auch spannend, hat Red Bull ja genau wie Mercedes schon einen Trick oder eine Lücke im Reglement genutzt. Oder soll sie nutzen, wissen wir noch nicht. Aber mehr dazu erzählen wir euch auf jeden Fall in der nächsten Episode, die ihr nicht verpassen dürft. Abo dalassen, dann geht's los mit unserer dreiteiligen Serie zu den neuen Regeln. Da sprechen wir auch über die erste Kontroverse der Saison.
Ja, und zweiter Punkt, der Red Bull so spannend und zur Wundertüte macht, ist die Personaldecke. Da hat sich auch wirklich was verschoben, also mit den bekannten Abgängen und der neuen Führungsstruktur. Viele, viele fähige Mitarbeiter sind in den letzten Jahren gegangen, angeblich auch und vor allem wegen dem Ex-Teamchef Christian Horner, da gab es ganz viel Tumult. Der ist natürlich jetzt schon weg, seit vielen Monaten, der ist letzte Saison dann gegangen worden. Und auch Helmut Marko hat dann nach der Saison sein Engagement in den Nagel gehängt. Er war jetzt sozusagen der Edelberater des Teams und zuständig unter anderem für die Nachwuchstalente. Und das kann jetzt zwar auf der einen Seite sehr befreiend wirken, weil es waren schon zwei wirklich von der alten Schule, sag ich mal, weil da neue Impulse kommen. Laurent Mekies zum Beispiel ist ja der neue Teamchef bei Red Bull. Ist alles insgesamt auch ein bisschen ruhiger und mit mehr Fingerspitzengefühl sozusagen, was da jetzt abläuft. Aber es kann natürlich auch einen Preis kosten, wenn dann eingespielte Entscheidungswege wegbrechen, Wissen fehlt. Also es sind ja nicht nur Horner und Marko, die gegangen sind. Wie gesagt, sind auch viele fähige Ingenieure und Mitarbeiter im Team dann weggebrochen über die letzten Jahre. Das ist schon auch ein Aderlass, der wehtun kann. Und gerade in so einem Jahr, wo du viele wichtige Entscheidungen treffen musst, schnell Entscheidungen treffen musst und wo einfach dann ja die Führungsstruktur reibungslos laufen sollte, dann kann dir das in den kommenden Monaten natürlich um die Ohren fliegen. Und drittens natürlich, dürfen wir nicht vergessen, der mentale Faktor. Bei Max Verstappen ist das eh kein Faktor, der ist einfach eine Maschine. Aber Red Bull war halt auch lange das Team, das einfach Probleme auch super schnell lösen konnte. Selbst an einem Wochenende. Die haben am Freitag irgendwie ausgeschaut, als ob das alles gar nichts wird. Und plötzlich dann haben sie von freien Training 3 auf Qualifikation oder vom Sprint auf die Qualifikation von Sonntag dann plötzlich alles gefunden, um Max Verstappen dann plötzlich wieder in Reihe 1 zu bringen. Hat natürlich auch viel mit Max Verstappen zu tun, aber auch eben mit dieser mentalen Stärke des Teams. Frage ist also, bleibt das jetzt alles so oder baut man ab? Baut man ab, wie es auch 2025 zwischenzeitlich ausgeschaut hat? Sehr, sehr spannend. Man hat da ja viel Geld in die Hand genommen. Jetzt sozusagen alles wieder auf Null. Vielleicht zahlt man auch den Preis, dass man halt jetzt 2025 so viele Ressourcen reingesteckt hat, die man 2026 jetzt nicht mehr nutzen kann oder die nicht genutzt werden konnten, um ordentlich sich für 2026 vorzubereiten. Viele Faktoren, die Formel 1 ist einfach sehr komplex und mal schauen, schreibt uns gerne in die Kommentare, ja, also wie ihr das Ganze seht, würde uns auch mal wirklich sehr interessieren.
Ja, unbedingt. Wir dürfen nicht vergessen, Max Verstappen bekommt auch noch einen neuen Teamkollegen. Also Katja wird da jetzt sich versuchen, auch spannend, im zweiten Cockpit. Das wird auch sehr spannend. Generell, unser Take zu der ganzen Geschichte. Das wird wirklich hopp oder top dieses Jahr für Red Bull. Sie können beweisen, dass sie unabhängig von Personen agieren können, ja, dass der Nachwuchs im eigenen Team stark genug ist. Oder sie werden uns beweisen, dass der Erfolg dann doch an einigen wenigen Personen hing und dass sie vielleicht im Niemandsland des Mittelfelds verschwinden. Bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Das ist definitiv eine der spannendsten Geschichten und einer der größten Gründe, warum ich mich ungemein auf diese Saison freue. Natürlich dürfen wir aber auch nicht vergessen, und da kommen wir jetzt zu Punkt 8, gibt da noch andere Teams und eins davon muss man immer drüber reden, es ist natürlich Ferrari. Ja. Next year will be our year ist so das Meme, das man mit Ferrari immer in Verbindung bringt. Jetzt ist halt die große Frage, wird vielleicht diese Saison endlich mal ihr Jahr? Ferrari geht auf jeden Fall, wie alle anderen natürlich auch, in ein neues Zeitalter. Ferrari hat aber die Hoffnung, jetzt ist der Moment, das ist tatsächlich die Chance, auf die wir lange gewartet haben. Der Reset ist eben riesig. Es ist die größte Regelanpassung in der Geschichte der Formel 1, ja, weil sie umfassend ist. Sie betrifft Chassis und Motor und alles drumherum irgendwie. Das ist wirklich ein großes Ding. Und wenn sie ins Schwarze treffen oder ins Rote, je nachdem, ja, dann kann der Erfolg wirklich immens sein. Und das tut auch nur der Ferrari. Ist natürlich das Team, wo die Erwartungshaltung immer immens ist, sowohl intern als natürlich auch über die heimischen Medien und natürlich über die wirklich Millionen und Abermillionen von Ferrari-Fans weltweit, die dann jedes Wochenende da an den Strecken stehen und ja ihrem Team natürlich immer Erfolg zurufen wollen. Klappt leider selten, aber sie versuchen es. Ja. Und klar, die Erwartungshaltung ist riesig, aber die Probleme, die da auftreten können, die können bei Ferrari dann auch sofort riesige Krisen auslösen. Ja, man kennt ja den Druck der italienischen Presse, da werden sofort irgendwie alles schwarz gemalt, wenn es mal ein Wochenende nicht läuft. Genauso umgekehrt, wenn sie mal siegen, dann sind sie gleich das beste Team aller Zeiten. Also bisschen wie der glorreiche FCN hier bei uns in der Region. Ja. Ja. Das ist auch immer, wenn sie mal drei Spiele gut spielen, dann heißt es immer gleich UEFA Cup, war früher immer das Meme, mittlerweile wie heißt Europa League, keine Ahnung. Ja. Naja, ansonsten ist der Club halt der Depp. Ja. Genauso ist es bei Ferrari halt auch. 2026 wird auf jeden Fall für alle chaotisch. Wir müssen gucken, was Ferrari draus macht, wie sie sich zurechtfinden in diesem neuen Regelzyklus. Und was wir sicher sagen können über das neue Auto, Ferrari wird versuchen, ein Auto zu bauen, das nicht nur die bestmögliche maximale Leistung hat, sondern ein breites Arbeitsfenster. Das war eines der größten Mankos der letzten Jahre, weil die Autos halt sehr spitz waren und in einem sehr, sehr schmalen Setup-Band überhaupt funktioniert haben. Ich glaube, das könnte funktionieren. Sie haben ja auch angekündigt, ganz offensiv schon, dass sie mit mehreren Autoversionen arbeiten werden zu den ersten Tests, die ja schon bald sind übrigens, in ein, zwei Wochen schon Ende Januar, werden sie eine Basisversion auf die Strecke bringen, dann werden sie ja eine ganze Menge weiterentwickeln, vielleicht kommt dann schon eine komplett überarbeitete Version zum zweiten Test oder am Ende der Testfahrten oder erst zum ersten Rennen, wie auch immer. Ich gehe aber schwer davon aus, dass alle anderen Mannschaften das auch kaum anders machen werden. Ferrari hat es nur schon mal, um die Erwartungen ein bisschen einzudämmen, ganz offensiv so kommuniziert. Ich bin gespannt, es wird Zeit, dass die Scuderia auf jeden Fall mal wieder was reißt, oder?
Ja, absolut. Und wenn sie 2026 jetzt dann um Titel fahren wollen, dann brauchen sie, grob gesagt,
das sind sie übrigens. Schau mal.
Sehr gut, ja. Da brauchen sie drei Dinge. Also ein Konzept, das eben nicht auf einer Streckenart nur funktioniert oder unter bestimmten Bedingungen, sondern, wie du schon gesagt hast, ein sehr breites Arbeitsfenster hat. Dann operative Sauberkeit, das ist ja besser geworden. Also Boxenstops sind sie wirklich top, ja, also eigentlich das beste Team inzwischen. Strategie, gibt es noch Ausbaufähigkeit.
Und, ist auch besser geworden.
Ist besser geworden, aber ist noch nicht auf Top-Level, würde ich sagen. Und Kommunikation ist aber dann schon echt so ein Ding, zumindest im Rennen. Ihr kennt ja die Memes gerade mit Hamilton und seinem Renningenieur Adami. Ja,
Ricardo Adami.
Genau, und auch, aber Leclerc hat schon den ein oder anderen Horror-GP gehabt, wo die Kommunikation nicht gut funktioniert hat. Ja. Das müssen sie wirklich besser hinbekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich dann, ja, also dieses klassische Ferrari-Ding dann unter Druck dann einfach zu performen. Besser gesagt, würde ich es noch ein bisschen anders formulieren. Also einfach jetzt mal alles auf die Kette zu bekommen, weil der Druck, der ist ja nicht in dem Sinne bei Ferrari, dass er sich negativ auswirkt, dass die komplett wie so ein Hühnerhaufen funktionieren an einem isolierten Wochenende, sondern eher so auf Planbarkeit sozusagen. Also sie planen halt dann einfach in die falsche Richtungen teilweise. Kann man im Nachhinein immer sehr schlau drüber reden. 25 war es wahrscheinlich oder vermutlich ein Fehler, dass sie da doch zu viel auf links gedreht haben. Das hat ja Fred Vasseur nach der Saison 24 angekündigt, dass da so gut wie alles irgendwie komplett neu konzipiert wird. Ja. Ob das jetzt wirklich so war, sei dahingestellt. Aber Fakt war, das Auto hat sehr gut funktioniert. Ende 24 war eigentlich somit das Beste sogar im Feld. Und 25 lief dann eigentlich gar nichts. nichts mehr. Da ist auf jeden Fall irgendwas schiefgelaufen, denn es hat sich ja nicht komplett, gab ja keine komplette Regeländerung. Vielleicht haben einfach nur die anderen viel besseren Job gemacht. Wir werden auf jeden Fall sehen, was passiert. 2026 wird eben nicht nur in den Wildkanälen entschieden, sondern auch im Kopf. Und da muss Ferrari schon lange seine Hausaufgaben gemacht haben, wenn das was werden soll. Bitte. Aber das ist dann auch etwas, was Fritz Vasseur eben verantworten muss und auch zu verantworten hat und in der Vergangenheit ja auch schon viele Weichen gestellt hat, dass das jetzt irgendwie Früchte trägt. Da dürfen wir sehr gespannt sein. Also diese Saison, da muss er liefern, der gute Fritz.
So ist es. Ja, aber Ferrari ist natürlich nicht die einzige Mannschaft, auf die wir schauen werden. Auch Mercedes hat wirklich zumindest in den letzten 4 Jahren ja Wünsche offen gelassen, sage ich mal. Sie waren ja sehr, sehr dominant in der Ära davor. Ja, grundsätzlich in der Hybrid-Ära waren sie mega erfolgreich, aber seitdem dann eben 2022 die Ground-Effect-Autos eingeführt wurden, ja, hat Mercedes eine ganze Menge Lehrgeld zahlen müssen. So viel, dass man fast vergessen hat, wie erfolgreich sie eigentlich vorher waren. Ne? 2026 ist auf jeden Fall die große Chance, wieder bei Null zu starten. Und Mercedes hat da auch einige potenzielle Trümpfe, die wir da ja ausgemacht haben auf jeden Fall. Strukturen, Prozesse, die klappen hervorragend. Das ist traditionell eine große Stärke bei Mercedes, besonders wenn es um Entwicklungsgeschwindigkeit geht. Ja? Wenn Probleme auftreten, sind sie eigentlich immer in der Lage, schnell zu agieren. Gut, der Ground-Effect-Ära hat das nicht viel gebracht, weil die Ideen, die sie hatten, einfach nicht funktioniert haben. Trotzdem ist es viel passiert. Sie haben immer wieder versucht, durch Upgrades irgendwas zu verschlimmbessern. Am Ende des Tages haben sie es aber nie wirklich hinbekommen. Das liegt aber nicht an der Struktur, nicht an den Prozessen, sondern eben an den Ideen, die sie da halt hatten. Struktur und Prozesse ist definitiv trotzdem eine große Stärke bei Mercedes. Das dürfen wir nicht vergessen. Power Unit ist natürlich dann auch ein Thema. Traditionell ist Mercedes ja sehr stark, solange sie jetzt in der Formel 1 unterwegs sind. Und die Ära in den 50er Jahren können wir mal weglassen, da haben sie eh alles weggeballert. Aber seit der Rückkehr in den 90ern waren Mercedes-Motoren eigentlich immer mit die besten. Mhm. Ja, da führt kein Weg dran vorbei, besonders dann eben ab 2014, wo sie lange vorher angefangen haben zu entwickeln. Zu Beginn dieser Hybrid-Ära war Mercedes auch hyperdominant, nicht zuletzt eben wegen der überragenden Power-Unit da. Das könnte wieder ein Thema werden in diesem Regelzyklus, wenngleich wir jetzt nicht damit rechnen, dass sich das Szenario von 2014 irgendwie wiederholt. Damit kann man nicht rechnen. Die anderen haben jetzt auch natürlich rechtzeitig angefangen, ihre Motoren zu entwickeln und so weiter. Die Budgets sind sowieso mittlerweile ja limitiert durchs Budget Cap. Dennoch hat man in Brixworth, wo die Motoren ja gebaut werden, unheimlich viel Kompetenz und wir gehen davon aus, dass Mercedes definitiv einer der besten Motoren sein wird. Ja? Ob es der beste wird, wie groß der Vorsprung ist, wissen wir noch nicht, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist Mercedes da historisch wirklich ein Team, das alle ja, Systeme dann sehr gut versteht und entsprechend stabil und souverän ein gutes Aggregat auf die Beine stellt.
Ja, und dann sind wir bei Punkt 10. Ein spannendes Wettrüsten, auf das wir uns freuen. Wer lernt am schnellsten und wer startet am innovativsten? Yeah. Also das ist natürlich das Wettrüsten der Teams, das da gemeint ist. 2026 wird vor allem ein Wettrüsten in zwei Geschwindigkeiten. Einmal oder in zwei Zeiträumen, in denen man denken muss. Einmal kurzfristig. Wer hat also beim Saisonstart die cleversten Lösungen? Ja, also wer hat dann schon im ersten Test oder bei den ersten Tests die Details, die alle kopieren wollen? Ja, wir erinnern uns da ja 2022, als da der
Doppeldiffuser zum Beispiel. Spiel 2029, ja.
Genau, ja, das ist ein gutes Beispiel, ja, wenn man dann noch weiter zurückblickt, das war so das Objekt der Begierde und mittelfristig natürlich, wer reagiert am schnellsten, ja, wenn die Realität das Konzept dann zerlegt, das hatten wir ja gerade bei den No-Sidepod-Konzept von Mercedes gesehen, mhm. Ja, da haben alle gestaunt, wow, die haben jetzt keine Sidepods oder minimalste Sidepods und da habe ich damals gesagt, so okay, wenn die sich so sicher sind, dass die ein komplett anderes Konzept dann auf den Asphalt stellen als die anderen, dann kann das eigentlich nur alles zerlegen. Aber hat eher dann alles bei Mercedes selber zerlegt. So die Herrlichkeit war dann einfach weg. Und das hat man dann in der Saison danach auch nochmal probiert und hat dann gedacht, okay, wir haben alles jetzt nochmal überprüft. Wir haben den Fehler gefunden und dann ging es gerade so weiter, ja, dass man dann auch nach ein paar Rennen dann wirklich dann sich davon verabschiedet hat. Da war das Kind aber auch schon in den Brunnen gefallen. Dann erst so.
Fun Fact.
Ja.
Fun Fact, 2022 war trotzdem dieser Zero-Sidepod-Mercedes der erfolgreichste Mercedes in der Ground-Effect-Ära. Also alles, was
vielleicht
sie danach
hätten
schlimm
sie
besser
weitermachen
haben,
sollen, ja. Man weiß
ja,
es nicht.
Vielleicht.
Ja. Also irgendwann ist natürlich dann der Erfolg von früher auch eine Last, ne? Wo du dann sagst, okay, wir wollen uns jetzt nicht noch eine Saison verwenden. Vielleicht hätte es dann was gebracht. Ja. Das sind so Fragen, die kann man vielleicht in 10 Jahren nochmal diskutieren. Also es ist einfach spannend. Ja, also dementsprechend, das wird auf jeden Fall super, super spannend. Einfach agil zu sein, ja, und das ist zwar so ein gerne bemühtes Buzzword, aber es ist halt wirklich auch einfach so, dass das jetzt in der Formel 1 wichtiger wird denn je. Problem erkennen, Problem finden, Ursache verstehen, Lösung bauen, produzieren, ans Auto bringen und dann hoffentlich die richtige Entscheidung getroffen haben und dann weiter iterieren, ne? Warum funktioniert es? Warum funktioniert es vielleicht nicht so gut, wie man es sich gedacht hat? Warum funktioniert es vielleicht gar nicht? Und so weiter und so fort. Spannende Geschichten.
Ja, auf jeden Fall. Und das zahlt auch alles ein bisschen auf einen Punkt an, den wir vorher schon genannt haben. Die Hackordnung, die wird sich nicht nur einmal verschieben wahrscheinlich. Es wird wahnsinnig viel in unterschiedlichste Richtungen entwickelt in diesem Jahr. Deswegen rechnen wir sehr damit, dass zumindest in der ersten Saisonhälfte das ja wirklich munter rauf und runter geht. Da wird einmal die eine Mannschaft besser sein als die andere und so weiter. Und am Ende des Tages werden sich aber auch in diesem Regelzyklus natürlich einige Lösungen soweit als ideal herausstellen, dass alle anderen dann beginnen, die zu kopieren. Dann konvergiert das alles ein bisschen, aber ich glaube, dieses Jahr wird definitiv sehr, sehr wild, was das Thema angeht. Wir werden viele Entwicklungen sehen, viele unterschiedliche Geschichten und ja, mal schauen, was funktioniert und was nicht und wer sich da Vorteile verschaffen kann oder wer dann unerwartet irgendwo hinten landet, freue ich mich unheimlich drauf, das wird super.
So, und jetzt unser 11. und finaler Punkt, auf den wir uns freuen. Da gibt es bestimmt auch noch mehr, aber da machen wir jetzt einfach mal einen Cut danach. Ja. Übrigens auch gerne von euch sein natürlich die Meinung dazu. Was machen denn die Rookies?
Ihr dürft dann gerne fortsetzen, genau.
Genau, was machen die Rookies aus 2025 und was macht Arvid Lindblad? Das ist ja dann der einzige neue Rookie, der dann 26 ins Feld dazukommt. Also sozusagen der Madrid, ja, der Fahrer.
Der Madrid.
So, also, Fahrerentwicklung und ein Regelreset ist natürlich spannend. Die Rookies aus 2025 hatten ja ihren Einstieg noch in den alten Autos. Das heißt, eine Saison jetzt in einem Regelwerk, das ihnen für die Zukunft nur bedingt, also natürlich schon irgendwie viel gebracht hat, aber jetzt nicht so viel, wie wenn sie jetzt 22 oder 23 dann eingestiegen wären. Es gibt eine neue Bedienlogik, es gibt neues Energiemanagement, das Aerodynamikverhalten ist komplett anders, die Racing-Tools verändern sich und das heißt eben 2026 für viele wie ein zweites Rookie-Jahr, aber auch eben für die alteingesessenen Fahrer, auch ein Hamilton, auch ein Leclerc, ein Alonso, auch die müssen sich komplett neu einstellen, also so ein bisschen auch da, was wir bei Audi und Cadillac vorhin schon gesagt haben, dadurch, dass es eben einen fast kompletten Reset gibt, in Anführungsstrichen, könnte das auch ein Vorteil für die Rookies sein. Und dann gehen wir sie einfach mal durch. Isaac Ajar heißt er ja auf Französisch. Er ist mit beidem okay, haben wir inzwischen auch ab und zu mal an der Stelle gesagt. Der hat natürlich extrem Potenzial gezeigt. Mein Rookie der Saison 2025, habe ich auch gesagt, für mich einer, der es vielleicht wirklich mal packen kann, dem Verstappen ein bisschen Feuer unterm Hinter zu machen. Also ab und zu, ja, mehr darf man nicht erwarten.
Das dachten wir vor einem Jahr über Liam Lawson auch.
Ja, wobei da war ich nicht so gute Dinge wie bei Hadja jetzt. Also, aber ja, man darf natürlich nicht zu viel erwarten. Max Verstappen ist einer der größten aller Zeiten, vielleicht der Beste. Und da wäre es keine Schande, wenn man dann ein paar Zehntelchen langsamer ist als er. Ist wahrscheinlich auch erstmal die Erwartungshaltung, diese typischen 3 Zehntel Abstand wahrscheinlich. Und dann ist alles gut. Große Fragezeichen, natürlich kann er neben Verstappen bestehen und kann er vielleicht den ein oder anderen Nadelstich setzen. Das wäre natürlich Wahnsinn, weil wenn er das schaffen würde, dann glaube ich, unterstreichen noch dick und fett, was ich ab und zu schon mal gesagt habe, dass der künftiges Weltmeistermaterial ist und dass ich in dem schon einen der besten Fahrer der letzten 10 Jahre heranwachsen sehe, sozusagen. Könnt ihr gerne anders sehen, das ist meine Meinung, aber ein weiterer Fahrer, der spannend ist, ist Gabriel Bortoleto und den hatten viele nicht so sehr auf dem Schirm, obwohl er ja mit sehr vielen Vorschusslorbeeren trotzdem in die Formel 1 gekommen ist. Ein Dr. Helmut Marko zum Beispiel, der hat ihn eigentlich keine besondere Zukunft vorher gesagt, jetzt ist Helmut Marko weg, Gabriel Bortoleto ist weiter da und der hat sich wirklich bewiesen, auch wenn er das ein oder andere schlechte Wochenende auch dabei hatte, Ende der Saison 2025. Er hat Nico Hülkenberg und der wissen wir ja beide und wissen wir alle auch ihr Zuschauer wahrscheinlich, der hat schon wirklich was drauf und den hat er schon oft geschlagen, vor allem in der Quali, ist sehr anpassungsfähig und genau diese Geschichten könnten Gabriel Bortoleto dieses Jahr dann auch wirklich helfen, 2026 gut mit den neuen Regeln zurechtzukommen. Dann haben wir noch Oliver Behrmann, bei dem ist das Ganze ein bisschen ambivalenter. Also er hat ein Wahnsinnstempo, er ist sehr aggressiv auf der Strecke, hat Traumwochenenden teilweise gehabt, hat aus seinen Teamkollegen bei Haas Esteban Ocon auch wirklich in die Schranken verwiesen, sehr, sehr oft. Jetzt ist aber die Frage 2026, kann er den nächsten Schritt machen, kann er die Fehlerquote, die er durchaus hat, runterfahren und da einfach ein bisschen wohltemperierter, sage ich mal, agieren auf der Strecke, dann kann auch er wirklich ein absoluter Topfahrer werden. Und das Potenzial ist ja da. Und es das heißt ja auch, hier, wenn Hamilton dann aufhört bei Ferrari, dann ist er vermeintlich in der Pole Position. Wenn er sich jetzt natürlich in 2026 beweist, das muss er schaffen. Ja, wird eine spannende Kiste, Dave. Aber wir haben ja noch ein paar andere Rookies.
Ja, ein paar andere. Kimi Antonelli zum Beispiel. Ja. Seine Entwicklung war sehr ordentlich in seiner Rookie-Saison. Er muss dann jetzt auch 2026 beweisen, dass er seine ja wirklichen Peaks, die er da auch zwischenzeitlich mal hatte, öfter abrufen kann. Gerade die Europasaison war ja irgendwie wie verhext. Ja. Für Antonelli da lief gar nichts, aber die Wochenenden jenseits von Europa, ja, die liefen überwiegend sehr, sehr gut tatsächlich.
Richtig gut,
das ein oder andere Podium, Kanada und so, Miami war er auch stark. Also, da waren tolle Rennen dabei auf jeden Fall und Toto Wolff war auch sehr zufrieden mit seiner Entwicklung grundsätzlich. Aber, naja, gewissermaßen, das war ja die Ausgangslage, hier starten alle Rookies nochmal bei Null, weil sich so viel verändert. Und nicht jeder wird mit diesen wirklich deutlich anderen Autos auch auf Anhieb zurechtkommen. Also ich bin gespannt, ob sich dann auch innerhalb der jetzt nicht mehr Rookies da nochmal ein bisschen was ändert an der Hackordnung. Schauen wir mal. Ich denke aber, Antonelli wird sich früher oder später wirklich als einer der Besten rauskristallisieren. Mal gucken. Ja. Liam Lawson ist auch ein Kandidat natürlich. Und für Liam Lawson und den nächsten Kandidaten, Franco Colapinto hier, gilt eigentlich dasselbe. Für beide ist es toll, dass sie endlich mal eine Vorbereitung mitmachen können, dass sie von vornherein das Vertrauen ihrer Mannschaft ausgesprochen bekommen und dass sie sich dann 2026 mal ordentlich beweisen können, ja. Ob sie es schaffen, das ist natürlich eine andere Geschichte. Ich traue es ihnen beiden aber zu. Eigentlich sind beide stark genug, um Formel 1 würdig zu sein. Trotzdem, es muss von beiden mehr kommen. Von beiden erwartet man mehr, als sie letztes Jahr gezeigt haben. Liam Lawson hatte zumindest einige Highlights. Das war schon sehr vielversprechend. Bei Colapinto wurde es dann hinten raus zumindest ein bisschen beständiger. Er hatte aber auch wirklich, muss man fairerweise sagen, kein Auto, mit dem er dann hätte gute Ergebnisse erzielen können. Vielleicht hat er das. Alpine fährt er dieses Jahr mit Mercedes-Motoren. Mhm. Was das bringt, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es eine tolle Chance für Liam Lawson, für Franco Colapinto, endlich mal hoffentlich ja eine ganze Saison samt Vorbereitung bestreiten zu dürfen. Drückt mir die Daumen, dass es so kommt.
Ja, und von all diesen Fahrern, da haben wir ja letzte Saison gesehen, okay, die können auf jeden Fall was. Manche haben es häufiger gezeigt, manche fast durchgehend, manche eher selten, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Bei Arvid Lindblad, da müssen wir echt mal schauen im Formel-1-Kontext. Er ist das größte Fragezeichen, der Rookie, der 2026 dazu stößt und er ist natürlich gleichzeitig auch dementsprechend die spannendste Wette. Er ist der einzige echte Neuzugang in diesem Jahr und das ist halt, wie schon vorhin angesprochen, vielleicht gar nicht so schlecht, dass es jetzt 2026 passiert, denn auch da müssen ja auch die ehemaligen Weltmeister, Verstappen, Alonso, Hamilton, die müssen auch alles neu verstehen und sich eingewöhnen. Das kann natürlich auch erstmal abschrecken, aber es kann auch ein Vorteil sein, wenn du eben als Rookie ohne Altlasten am Start bist, denn du musst dir ja nicht mehr so viel abgewöhnen, wie jetzt zum Beispiel in Verstappen, wie in Alonso, wie in Hamilton. Also das kann natürlich auch ein Vorteil sein zu einem gewissen Grad und es wird halt eben auch spannend sein, wenn wir schon bei den Rookies sind. Also wir haben es jetzt schon die ganze Zeit erwähnt. Jeder wird so ein bisschen zum Rookie 2026 und so Kameraden wie jetzt zum Beispiel Lewis Hamilton, ja, der in der Ground Effect Ära jetzt wirklich ein bisschen Probleme hatte, ja, und schon ein ganzes Stück von seiner Bestform entfernt war, haben ja auch viele gesagt, ne, das hängt auch damit zusammen, vermutlich, dass er mit den Regeln nicht so zurechtkommt, mit der Art und Weise, wie die Autos funktionieren. Jetzt hat er die Chance, kann sich da aus diesem Loch rausziehen, 2026 mit den neuen Regeln oder noch tiefer reinfallen. Ist natürlich genauso eine Möglichkeit. Also das wird sehr, sehr spannend.
Beschreiß nicht, ey.
Wer von den Top-Fahrern, ja, also ich habe es ja eh nicht in der Hand, das müssen wir halt jetzt einfach mal sehen. Es wird so oder so auf die Probe gestellt. Aber natürlich auch Max Verstappen könnte theoretisch Probleme bekommen. Ein Fernando Alonso, also jeder muss zeigen, dass er mit diesen neuen Regeln und mit dem Handling der Autos dann auch zurechtkommen darf. Und es würde uns nicht wundern, wenn der ein oder andere dann deutlich schlechter aussieht als letztes Jahr oder halt deutlich besser, Dave.
Oh, ja, ich bin super, super gespannt auf jeden Fall.
Ich halte mich hier gerade selber so ein bisschen auf die neue Saison ein.
Also. Ja, das ist also, ich bin schon ganz hibbelig, aber tatsächlich sind es heute, wir nehmen das hier, wann ist es, was ist heute für ein Tag?
Der 8. Der 8. Januar.
Ziemlich exakt 2 Monate, bis dann die Lichter ausgehen in Melbourne, also dann geht's ja los. Davor haben wir 3 Testfahrten, 3 unterschiedliche. Wir werden all das natürlich abdecken für euch und
viele,
das
viele sind jetzt auch nur 11.
Ja, genau, das haben wir auch noch. Liveries, neue Autos, das wird super. Das waren, wie gesagt, nur 11 Gründe, warum wir uns auf die Saison freuen. Uns würden noch viel mehr einfallen. Wie entwickelt sich natürlich die Teamdynamik bei McLaren? Was macht hier Williams? Ja, für die geht's auch nochmal um alles. Ja, sie haben ja alles auf die Karte 26 gesetzt.
Spannend, ja.
Was passiert natürlich bei Alpine? Ja. Was passiert bei Haas? Ja, Toyota ist da auch im größeren Umfang jetzt mit dabei. Also es gibt noch viele, viele andere Stories, die sehr, sehr spannend zu beobachten sein werden. Was sind eure spannendsten Geschichten? Worauf freut ihr euch denn diese Saison am meisten? Sagt es uns sehr, sehr gerne in der Kommentarspalte. Wie gewohnt diskutieren wir da sehr gerne mit euch. Und ansonsten, ja, es wird eine tolle Saison, Freunde. Wir haben viel vor. Die 5000 Abos wollen wir hier auf YouTube zumindest knacken. Auch der Podcast übrigens läuft sehr, sehr schön. Auch da haben wir viele, viele neue Hörer immer wieder dabei. Das macht uns alles sehr, sehr viel Spaß. Und wir sind top motiviert, gut ausgeholt. Wir haben uns schön mit Pizza ausgestattet und sind voll betankt, Sebastian. Es kann losgehen. Ja, und das war, wie gesagt, nur eine von vielen Episoden, die wir euch jetzt in der Preseason bringen werden. Es geht demnächst schon weiter. Da erklären wir euch die neuen Regeln und unsere Einschätzung dazu. Das war's von mir. Hast du noch berühmte letzte Worte?
Ja, ich übernehme den Part dieses Mal, Dave. Mehr von mir, eins ist mir gut. Bleibt dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.
Awesome. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.